Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hörst du das Geräusch, Raffi?
Ja.
Das ist das Geräusch der Liebe. Raffi hat mir hier zum Podcast-Start ein Mojito oder ein heißt es eigentlich?
Mojito.
Mojito. Kennst du die Leute, die Calperinha sagen?
Nee.
Ich bin so einer. Mach mich mal eine Calperinha. Heißt das Caipirinha? Ja, ne?
Ja. Leute.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Caipirinha und einem Mojito?
Der Alkohol, und ich glaube, im Caipi ist keine Minze. Oder ist da keine Limetten drin? Eins von beidem.
Also ich bin auf jeden Fall größerer Mojito-Fan, glaube ich, dann, wenn da Minze drin ist. Finde ich immer so erfrischend. Ja, ich habe zu Raffi gesagt, ich nehme nur Podcast auf, wenn ich einen Mojito dabei trinken darf. Und dann hat er mir innerhalb von 5 Minuten einen gezaubert. Hast du die Weihnachtstage gut überstanden, mein Lieber?
Joa, bisschen kaputt noch so. Aber hat jetzt auch länger keinen Urlaub insofern.
Ich finde immer die Tage so zwischen Weihnachten und Silvester, da werde ich immer so richtig, ich weiß gar nicht, wie es mir da geht. Dann, also man hat sich die ganze Zeit so abgehypt, Weihnachten, 4 Kilogramm Deko aufgehangen, 18 Kilo Kekse gegessen. Und dann ist das rum und man denkt sich so, ja gut, wa? Dann bis nächstes Jahr. Wie ist das so für dich?
Ich genieße die Zeit zwischen den Tagen.
Zum Entschleunigen.
Ja.
Oh, ich habe keinen Bock auf Entschleunigen, ne? Ich könnte jetzt schon wieder, weiß ich nicht, irgendwas machen.
Auch ich hätte so ein paar Haushaltsideen, die du bestimmt gut realisieren kannst. Die Deko abbauen, ne? Die darf noch ein bisschen hängen.
Warum muss ich das abbauen?
Kathi, weil du jedes Jahr 2 Zentner Deko in diese Wohnung reinkarst und irgendwer die halt auch wieder rauskarren muss.
Aber dir gefällt es ja auch, dass die steht.
Teilweise.
Fändest du es schöner, wenn wir Weihnachten ohne Dekoration feiern würden?
Naja, aber ich brauche nicht auf jeder Fensterbank einen kleinen Nikolaus und 30 kleine Tannenbäume.
Also ich finde es schön. Apropos schön, was ist das schönste Geschenk, was du jemals zu Weihnachten als Kind geschenkt bekommen hast?
Ich glaube von Matchbox, so ein Action, das ist wie so ein LKW gewesen. Und da konnte man so ausfahren und dann hatte der verschiedene Fahrzeuge waren da eingebaut. Ich glaube so ein Jeep.
In dem LKW?
Ja, ja. Und dann, ja, mit so einer Actionfigur dabei und fancy. So, das war mein coolstes Geschenk. Da habe ich super viel mitgespielt.
So
Polizei rettungsmäßig war das dann.
Hattest du auch die Ritterburg von Playmobil?
Mein Bruder hatte die. Ich habe dann damit gespielt später.
Die war richtig cool. Da waren auch so Kerker und sowas drin, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich erinnere mich, dass mich das schon früher als Kind fasziniert hat. In dieser Ritterburg wollte ich eigentlich immer nur Leute in den Kerker einsperren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich hatte die selber nie, aber eine Freundin hatte das. Ich habe zu Weihnachten das Schönste, was ich jemals bekommen habe, war das pinke Barbie-Reisetraumschiff. Da haben mein Bruder und ich bis 1 Uhr nachts Heiligabend damit gespielt. Und wir haben uns das auch noch mal auf Google angeguckt. Und es wäre fast für 40 Euro noch mal in unserem Warenkorb gelandet. Aber es
voll günstig.
Es ist richtig günstig. Es wäre aber, glaube ich, auch unnötig gewesen.
Es gibt so, was so Spielzeuge angeht, richtig teuren Kram. Also so original verpackte Lego-Sachen in gutem Zustand sind insane teuer.
Wusstest
je nachdem, was das ist.
Dass Lego aus Dänemark kommt?
Ja.
Warum wissen das alle außer mir? Ist dann auch ein Legoland in Dänemark?
Ja. Ich glaube, es gibt da eins.
Wir haben zur Einweihung Lego-Pflanze bekommen. Und es könnte sein, dass mich das total beruhigt, das aufzubauen. Es könnte aber auch sein, dass ich alle Teile in den gelben Sack schmeiße nach 4 Minuten. Ich denke, es läuft eher auf Zweiteres hinaus. Naja, eigentlich wollten wir erst im neuen Jahr euch einen neuen Fall bieten. Aber wir haben gedacht, weil wir ja jetzt krank im Bett rumgelegen haben oder zumindest ich im Bett krank rumgelegen habe, dass wir noch einen kleinen Fall dazwischen schieben.
Naja, du hast ja einen vor Weihnachten noch angekündigt, einen kurzen.
Also. Ja, ja, eben. Der hier ist er jetzt. Ich hatte aber auf Instagram den schon wieder abgesagt.
Also.
Aber da es mir jetzt wieder besser geht, schmeißen wir den noch dazwischen.
Also.
Wobei das mehr heute, sage ich mal, so eine Gruselgeschichte ist. Also das ist ein
gruselig.
Also es ist ein Fall, der wirklich passiert ist, aber es ist mehr eine Kurz-True-Crime-Fallgeschichte, die ich dir mitgebracht habe. Und wir brauchen heute wieder auch zum Abschluss des Jahres deine Chemiker-Fachmeinung zu Eznatron.
Da die jugel ich besser mal schnell.
Du weißt doch, was Eznatron ist, oder?
Da sind wir wieder bei dem Thema Trivialnamen, das ist ja kein systematischer Name. Eznatron. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Natronlauge ist, aber...
Ja, es ist Natronlauge.
Aber selbst Natronlauge ist ja kein Fachbegriff.
Naja,
also
erst der
Sinne,
Fall, dann die Natronlauge.
Fachbegriff.
Ich erzähle dir gleich noch ein bisschen was. Ich habe ein paar Artikel dazu dabei. Wir machen nämlich mit euch heute eine Zeitreise in das Jahr 1893 und zwar nach Italien. Raphael, eine kleine italienische Melodie bitte.
Oh, Sole mio.
Am 14. November wird in diesem Jahr in Montella, einer italienischen Kleinstadt, die heute ungefähr 7500 EinwohnerInnen hat, eine Frau namens Leonarda Cianciulli geboren. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Leonarda wächst genau genommen in Irpina auf. Irpina ist eine wunderschöne Hügel- und Gebirgslandschaft, die auch als Postkartenmotiv dienen könnte. Aber bekannt ist Irpina vor allem wegen des starken Erdbebens im November 1980, das damals 2735 Menschen in den Tod riss. Leonarda Cianciulli wird ohne jegliche Geschwister groß. Doch auch sonst hat Leonarda niemanden, der sie liebevoll aufzieht. Nach dem Tod ihres Vaters und einer Wiedervermählung ihrer Mutter führen die beiden kein gutes Verhältnis. In ihrer Autobiografie namens Le Confessioni di un'anima amareggiata, also zu Deutsch, die Bekenntnisse einer verbitterten Seele, schreibt Leonarda, dass sie außerdem an einer Art Epilepsie gelitten habe. Ebenso schreibt sie, dass sie sich bereits als Kind versucht hatte, zu suizidieren. Im Alter von 21 Jahren löst Leonarda sich von ihrem elterlichen Haus und heiratet einen jungen Mann namens Raffaele Pansardi. Pansardi arbeitet als Landvermesser. Leonardas Mutter, Emilia Marano, ist mit der Wahl ihrer Tochter nicht zufrieden und versucht, die Hochzeit der beiden zu unterbinden. Leonarda allerdings ist sich ziemlich sicher, dass Raffaele der Mann ist, den sie heiraten möchte und bricht noch am Polterabend jeglichen Kontakt zu ihrer Familie und insbesondere zu ihrer Mutter ab. Nach der Hochzeit zog das Paar gemeinsam nach Lauria in Potenza. Nachdem dort aber ebenfalls ein Erdbeben viele Existenzen zerstörte, machten die beiden sich auf den Weg nach Regionell Emilia. Dort schien es den beiden gut zu gehen. Leonarda versuchte ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie eröffnete sogar einen eigenen kleinen Bekleidungshandel. Doch da das Geld knapp war, verdiente Leonarda noch ein paar Münzen als Heiratsvermittlerin und als Wahrsagerin hinzu. Also Heiratsvermittlerin, denke ich mal, dass sie quasi dafür gesorgt hat, dass Frauen aus anderen ja, Haushalten einen guten Ehemann finden. Also so habe ich das zumindest recherchiert, dass das so abgelaufen ist. Hast du davon schon mal gehört, dass Leute Heiratsvermittler sind?
Ja, ja, klar. Aber ich hätte jetzt eher gedacht andersrum, dass sie versucht hat, Männern gute Ehefrauen zu bringen, weil das ja schon so eine eher patriarchalische Gesellschaft.
Ich habe es andersrum verstanden.
Sehr gut.
Also zumindest in der Region von Italien. Aber ja, auf jeden Fall ein spannender Job wahrscheinlich. Außerdem hat Leonarda noch als Wahrsagerin gearbeitet. Raffaele, Leonardas Mann, fand keine Arbeit und ertrank seine Sorgen in Alkohol. Mit der Arbeitslosigkeit von Raffaele und der Alkoholsucht versank schließlich auch das Eheglück. Das Paar versuchte seit ihrer Vermählung Kinder zu bekommen. 17 Mal war Leonarda schwanger geworden. Doch auch hier verfolgte sie das Unglück. Leonarda verlor 3 ihrer Kinder noch im Mutterleib und 10 ihrer Kinder starben noch im Säuglingsalter. Leonarda war überzeugt, dass der Fluch ihrer Mutter auf ihr lag, die nicht wollte, dass Raffaele und Leonarda heiraten. Trotzdem, 4 ihrer Kinder überlebten. Leonarda war im ganzen Dorf als freundliche, höfliche Frau und als hingebungsvolle Mutter bekannt, die für ihre Kinder über Leichen gehen würde. Die Jahre gingen ins Land. Das Leben war nicht immer einfach. Ihrem Mann Raffaele hatte sie seit einiger Zeit den Zugang zu der gemeinsamen Wohnung verwehrt. Und schon bald war Raffaele spurlos verschwunden. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren ihre Kinder junge Erwachsene geworden. Norma, Leonardas einzige Tochter, besuchte eine Klosterschule. Ihre zwei jüngsten Söhne, Bernardo und Biagio, besuchten derweil ein Gymnasium. Giuseppe, Leonardas erstgeborener Sohn, der immer als ihr Lieblingskind galt, war bereits in die Stadt nach Mailand gezogen, um dort zu studieren. Doch junge Männer wurden zu dieser Zeit benötigt. Sie mussten ihren Ländern und dem blutigen Krieg dienen. Leonarda quälte dieser Gedanke. So lange hatte sie sich Kinder gewünscht, so viele wurden ihr genommen. Und nun sollte ihr Erstgeborener an brutalen Einsätzen teilnehmen, bis man ihr irgendwann mitteilen würde, dass ihr Sohn ehrenhaft gestorben sei. Leonarda wusste, dass sie das mit allen Mitteln abwenden muss. Man kann fast sagen, dass Leonarda, verständlicherweise nach den vielen Fehlgeburten und dem Ableben ihrer Kinder, alles versuchte, um diese zu beschützen. Ihre Ängste wuchsen noch mehr, als sie eines Tages selbst zu einer Wahrsagerin ging und diese ihr voraussagte, dass alle ihre Kinder sterben würden. Leonarda Cianciulli war also eine abergläubige Frau. Als sie selbst als Wahrsagerin arbeitete, lernte sie, so erklärte sie es in ihren Memoiren, mit der Magie umzugehen und böse Einflüsse abzuwenden. Sie wusste, wie sie dem Tod ihrer Kinder, die noch leben, vorbeugen konnte. Sie wusste, welcher Preis der Tod verlangen würde. Und so kam Leonarda zu ihrem Entschluss. Um ihren Sohn Giuseppe vor dem sicheren Tod im Zweiten Weltkrieg zu schützen, muss sie dem Tod Menschenopfer bringen, damit dieser sich zufriedenstellt und ihren Giuseppe nicht holt. Ihren ersten Mord beginnt Leonarda noch vor dem Kriegseintritt Italiens. Leonarda suchte sich keine Zufallsopfer. Sie stammten aus Leonardas Nachbarschaft. Die drei Frauen waren unverheiratet und suchten oft den Rat ihrer guten Freundin, die für sie Karten legte oder aus ihren Händen las. Das erste von Leonardas drei Opfern war die 70-jährige Faustina Setti. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Leonarda lockte Faustina zu sich. Sie sagte, sie habe einen möglichen Ehemann für sie in Pula gefunden und er möchte Faustina gerne kennenlernen. Leonarda schlägt Faustina vor, dass sie sich bei ihr treffen können und Leonarda für sie eine Postkarte schreiben könnte. Faustinas Verwandte würden sich sicherlich freuen, wenn sie eine freudige Nachricht aus Pula von ihr erhalten würden und sie wissen, dass es Faustina gut gehe. Eine wunderbare Idee. Faustina ist begeistert. Leonarda, ihre hilfsbereite Freundin. Faustina diktierte und Leonarda schrieb. Darauf stoßen wir beide erstmal an. Auf die Liebe. Leonarda schüttete den dunkelroten Wein in das Glas ihrer Freundin. Kurze Zeit später fiel Faustina in Ohnmacht. Leonarda hatte sie vergiftet. Leonarda mit den dunkel gelockten Haaren, die immer nach oben gebunden waren und einer Kittelschütze an, schleppte ihre ohnmächtige Freundin in einen Wandschrank. In ihrer Hand das längliche Holz der Axt. Mehrfach schlug die Klinge auf den leblosen Körper von Faustina ein, bis sie ihn in neun geteilt hatte. Das kostbare Blut fing Leonarda in einem Kelch auf. In ihrem Tagebuch schreibt Leonarda zu der Tat: Ich warf die Stücke in einen Topf und fügte 7 Kilogramm Ätznatron hinzu, die ich gekauft hatte, um Seife zu machen. Anschließend rührte ich, bis ich eine dunkle Masse hatte, die ich in mehreren Eimern verteilte. Den Rest leerte ich in die Jauchegrube. Ich wartete, bis das Blut geronnen war. Dann trocknete ich es im Ofen, mahlte es und vermischte es. Anschließend mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch und Eiern und ein bisschen Margarine. Daraus machte ich eine jede Menge knusprige Kekse, die ich an meine engsten Freunde und Besucher verteilte. Aber auch Giuseppe und ich haben davon genascht. Doch ein Opfer wird dem Tod nicht ausreichen. Es braucht mehr, um den Tod zu befriedigen. Francesca Suavi war eine Lehrerin. Auf Francesca lockte Leonarda mit einem Lebenstraum. Leonarda versprach ihr, eine Position als Leiterin an einer Mädchenschule in Piacenza zu verschaffen. Auch hier überzeugte sie ihr Opfer, Postkarten an ihre Freunde und Verwandte zu schreiben. Francesca wurde auf die gleiche brutale Art wie Faustina ermordet. Am 5. September 1940 vergiftete Leonarda Francesca mit Wein und verarbeitete den Körper nach der Ermordung mit der Axt zu Keksen. Virginia Cacioppo war ihr drittes Opfer. Cacioppo war eine ehemalige Sopransängerin gewesen. Leonarda berichtete ihr freudestrahlend über eine Anstellung als Assistentin eines Theateragenten in Florenz. Mit ihrer Überredungskunst überzeugte Leonarda Virginia davon, niemanden was über ihr Vorhaben zu erzählen, denn das könne Unglück bringen. Die Frauen vertrauen ihrer Freundin Leonarda, die als Wahrsagerin bekannt war. Nur 25 Tage nach dem Mord an Francesca tötete Leonarda auch sie. Sie endete im Topf, wie die anderen zwei auch. Ihr Fleisch war fett und weiß. Als ich alles aufgelöst hatte, fügte ich noch eine Flasche Parfüm hinzu und kochte sie lange Zeit, bis ich eine sehr cremige Seife hatte. Ich verteilte die Seifenstücke als Geschenke an Nachbarn und Bekannte. Auch die Süßigkeiten gelangen mir mit ihr besser. Diese Frau war wirklich süß. Leonarda schlief ruhig. Sie wusste, dass sie alles tat, um ihren Sohn zu schützen. Cianciulli war davon überzeugt, dass Giuseppe in Sicherheit war und dass sie das Richtige getan hatte, um ihren Sohn vom Tod zu bewahren. Einige Wochen nach dem Verschwinden von Virginia begann Virginias Schwester namens Albertina Fanti, sich Sorgen zu machen. Normalerweise meldete sich Virginia regelmäßig. Sie wandte sich an die örtliche Polizei in Correggio, dem letzten bekannten Wohnsitz von Virginia. Und siehe da, die Polizisten hatten bereits zwei weitere Fälle von Frauen, die genau aus diesem Dorf verschwunden waren. Einigen Verwandten der Opfer fiel auf, dass auf Leonardas Konto größere Geldbeträge überwiesen worden waren. Mit diesen Hinweisen wendeten sich die Verwandten erneut an die Polizei, die schließlich das Haus von Leonarda durchsuchten und Schmuck von Virginia, dem letzten Opfer Leonardas, fanden. Leonarda wurde daraufhin verhaftet. Sie gestand vollständig und umfassend. Im Jahre 1946 begann der Prozess in Reggio nell'Emilia gegen sie. Ein Kriminalpsychologe namens Filippi Saporizio bestätigte Leonardas Unzurechnungsfähigkeit. Leonarda wurde zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Anschließend solle sie in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung unterkommen. Von ihrer Strafe verbüßte Leonarda allerdings nur 24 Jahre. Am 15. Oktober im Jahre 1970 starb Leonarda im Alter von 77 Jahren nach einem Schlaganfall. Die Gegenstände der Mordwaffen kann man heute noch in einem Kriminalmuseum in Rom besichtigen. Wie zum Beispiel den Topf, in dem Leonarda die Seife herstellte, oder die Axt, mit denen Leonarda ihre Opfer zerteilte.
What?
Eklig, gell?
Das finde ich gruselig, dass das aufgehoben wurde. Ist man sich da sicher, dass es das ist, oder das wird einfach nur in das Museum gekarrt, um Leute in das Museum zu treiben?
Nee, das ist schon das Echte. Wobei man sich wohl aber nicht sicher ist, sind die Tagebücher, ob das alles so wahrheitsgemäß ist.
Ja, okay.
Aber, ja, vom Gruselfaktor her würde ich mal sagen, das ist alles echt. Also die Tat ist auf jeden Fall passiert und auch, dass sie die Seife und Kekse aus ihren Opfern gemacht hat und die Seife auch verschenkt hat und die Kekse selbst gegessen hat und auch an ihren Sohn verteilt hat. Hätte ja auch gesagt, dass die Opfer immer süßer geschmeckt haben. Bisschen mehr Zucker, bisschen mehr Margarine in der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manche Kleckerei. Nee. Macht so manch ein Knilch eine riesengroße Leckerei. Kleckerei?
Naja. Kleckerei.
Jo, auf jeden Fall schon ein bisschen eklig. Wegen der Unzurechnungsfähigkeit, da habe ich nichts drüber herausgefunden, was ihr für eine psychische Erkrankung zugesagt worden ist, von ich jetzt mal ausgehe, dass sie die hatte. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie so irgendwie unter, ja, irgendwie Verfolgungswahn oder sowas gelitten hat, eventuell.
Schizophrenie.
Ne, also.
Würde auch zum Alter passen.
Ja, sie hat ja auch schon früh, ne, psychische Probleme gehabt. Also hat sich ja irgendwie schon als Kind versucht umzubringen. Hat eine Art Epilepsie gehabt. Da weiß man ja auch nicht, was meint sie mit einer Art von Epilepsie. Das kann ja alles bedeuten.
Ja.
Dann die super vielen Kinder, die ihr gestorben sind, ne? Das Zuhause, in dem sie aufgewachsen ist, das waren ja alles nicht so die besten Bedingungen, um irgendwie. Das ist
richtig, ja.
Ne, dann noch die Zeit, in der sie gelebt hat, dann, dass sie auch noch Wahrsagerin war und viel an so Übernatürliches geglaubt hat.
Das macht's zumindest nicht besser, ne?
Macht's nicht besser, ne. Ich finde es halt krass, dass sie die Kekse dann auch noch ihrem Sohn zu snacken gibt. So, hier, Brudi, ich hab dich vom Tod bewahrt.
Der sollte ja stark werden dadurch wahrscheinlich und unbesiegbar. Und
meinst du?
Also, dass er halt zumindest nicht stirbt.
Auf jeden Fall irgendwie eklig die Vorstellung, dass man so fett, dass man so Menschen ganz in so einer Lauge auflösen kann. Und darüber wollen wir uns ja jetzt auch noch ein bisschen unterhalten.
So eine Mischung aus Fight Club und Sweeney Todd irgendwie.
Ja, ein bisschen schon, ne? Es gab wohl so mal einen Fall in Mexiko. Ich glaube, es war auch ein Drogenkartellboss. Wer von euch Blacklist gesehen hat, dem wird das auch ein Begriff sein. Da geht es um den Stewmaker. Der hat auch immer seine die Leute, die da entfernt werden, mussten in Eznatron eingelegt. Also Raffi, sagen wir mal jetzt, ne, du würdest mich jetzt umbringen wollen und meine Leiche komplett wegmachen wollen und du würdest dafür Natrium benutzen.
Also Natrium.
Natron.
Ja.
Eznatron.
Natriumlauge.
Ja.
Ja.
Was würdest du machen?
Also du musst halt einfach davon eine wässrige Lösung machen, eine konzentrierte. Dabei ist zu beachten, dass die sehr heiß wird.
Warum heiß?
Weil dabei Wärme frei wird. Also das die Natronlauge ist halt, das Natriumhydroxid ist in fester Form halt nicht so stabil, wie wenn es gelöst ist. Also die Energie, die frei wird, wenn sich die ionische Bindung löst und sich die Hydrathülle um die Ionen bildet, ist halt größer als die Dehydratationsenergie, die, also es ist halt Energie notwendig, um die beiden wieder zusammenzufügen, das Natrium und das Hydroxidteilchen, und es wird halt energiefrei, wenn die sich in Wasser auflösen. Das hat mit der Ladung hauptsächlich zu tun.
Fangen wir mal von Anfang an.
Sorry, das war jetzt ziemlich viel, schon sehr chemisch.
Also, was ich gefunden habe, ich lese dir das mal vor und du erklärst ein bisschen was dazu. Natrium. Was ist Natrium?
Ein Element, ein Alkalimetall.
Okay, Natrium ist hochreaktiv, was bedeutet, dass das weiche, silberfarbene Metall in der Natur nie in reiner Form vorkommt. Schneiden Sie ein Stück reines Natrium, können Sie es mit einem Messer anschneiden, es wird sich vor Ihren Augen trüben und anlaufen, da es mit der Luft reagiert.
Jo, das ist auch so.
Okay, wo finden wir
selber
denn...
Selber schon gemacht. Mehrfach.
Wie? Selber
im Labor.
Aber wie muss ich mir das vorschneiden, das anzuschneiden?
Also wir hatten original so Natriumbesteck. Also das Natrium ist halt so ein Klumpen. Das ist so gräulich-braunes Metall. Und das liegt in Paraffinöl, also so relativ dickflüssigem Öl, damit eben keine Luft dran kommt. Und dann nimmst du das da raus mit so einer Greifzange, schneidest das relativ zügig dir so Bröckchen ab.
Ist das, wie sieht das denn aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
So ein brauner, braun-grauer Klumpen ist das.
Okay, das ist dann Natrium.
Ja.
Wo kommt das vor?
Wie?
Also, das ist ja in der Natur, wofür
nee,
ich...
Nee, du hast doch gerade gesagt, das kommt nicht in der Natur vor.
Achso, nie in reiner Form.
Ja.
Das muss man selber herstellen.
Ja.
Okay, wie stelle ich denn Natrium her?
Ja, ich denke, dass das über Elektrolyse gemacht wird, großtechnisch.
Okay.
Ist jetzt mein Tipp, ich weiß es nicht. Aber das ist mein Tipp.
Das heißt, das zerschmilzt so, wenn man das schneidet, oder?
Nee,
wie?
Also das reine Natrium hat halt so eine metallische Farbe, aber das passiviert, sagt man. Also das ist so reaktiv, dass es halt mit der Luft an sich, aber auch mit der Luftfeuchtigkeit halt reagiert und dann bildet sich so eine Natriumoxid oder eine Natriumhydroxidschicht auf der Oberfläche. Genau. Das gleiche passiert zum Beispiel mit Aluminium, deswegen kann man Aluminium so super als Baustoff für Flugzeuge benutzen, weil das halt nicht rostet.
Aber wir kennen ja das Element wahrscheinlich in seiner alltäglichsten Form, ist ja das Kochsalz, das ist ja dann Natriumchlorid.
Ja.
Was hat man dann mit dem Natrium gemacht, damit das zu Natriumchlorid wird?
Natriumchlorid gewinnt man aus der Natur, soweit ich weiß. Also das gibt einfach Salzlagerstätten und da baut man das ab.
Aber und da ist schon Natrium enthalten.
Bitte?
Da ist dann das Natrium schon enthalten.
Ja, ja.
Okay. Aber jetzt habe ich noch rausgefunden, der größte Rohstoff der chemischen Industrie ist das Natriumhydroxid.
Das
also
kann gut sein.
Also das ist Eznatron, richtig?
Ja.
Okay. Und das wird durch Elektrolyse aus Salz hergestellt, richtig?
Richtig.
Okay. Und dann ein elektrischer Strom wirkt wie eine chemische Schere. Das hat der Professor Andrea Seller vom University College in London gesagt, und zerschneidet die engen Bindungen, die die Natrium- und Chloratome zusammenhalten. Ätznatron ist extrem ätzend. Heutzutage wird es in der Industrie vor allem dazu verwendet, eine besonders widerstandsfähige Form organischer Materie, zum Beispiel Holz, zu zersetzen.
Ja.
Aber man kann auch noch andere Dinge damit zersetzen.
Ja.
Zum Beispiel den menschlichen Körper.
Ja.
Okay, das heißt, du würdest ein Fass nehmen.
Ja.
Und dann, wie stellt man das Ätznatron her?
Also wie gesagt, das wird wirklich sackheiß, wenn ihr das in Wasser löst. Deswegen schön
langsam. Das wird sofort heiß.
Und gut umrühren immer.
Wie du das sagst, wie so ein fucking
Kochbuch. Also.
Okay.
Also, muss man wirklich, also.
Das wird von alleine heiß, wenn ich
ja,
das
ja, meine. Ja, ja, von alleine heiß. Und dann halt abkühlen lassen oder auch nicht abkühlen lassen und dann halt Rinder mit, wa?
Aber kann ich auch erst den Mensch rein und dann Wasser und
Nee, würde ich nicht machen.
Warum?
Ja, dann löst sich das nicht ordentlich und verteilt sich nicht ordentlich und dann dauert das alles länger. Ich würde zuerst die Natronlauge machen und dann den Menschen rein. Wieso erkläre ich das überhaupt alles?
Was passiert denn, wenn das dann abgekühlt ist, diese Masse?
Nix, das ist einfach nur Natriumhydroxid in Wasser.
Wie lange dauert das denn, bis man dann kommt? Wie lange würdest du denken, dauert das, bis so ein menschlicher Körper kommt?
Oh, ich glaube, das dauert.
Sollte man sich dabei Schutzkleidung irgendwas anziehen?
Kati, machen wir hier eine Anleitung für Serienmörder?
Nee, aber
oder
mich
was?
Interessiert es einfach.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon
okay.
Nicht so schön, wenn das auf die Haut kommt. Man merkt es zuerst nicht, das ist so schön seifig auf der Haut. Und dann fängt das an zu brennen und greift halt die Haut und das Fleisch auch darunter an.
Das heißt, mit Handschuhen arbeiten. Wenn man jetzt so Laugenbrötchen isst, womit wird das gemacht?
Das war, ich könnte mir vorstellen, mit ganz verdünnter Natronlauge. Es könnte auch sein mit Natriumhydroxid. Mit Natriumhydrogencarbonat. Ist auch leicht basisch. Weiß ich nicht. Kann man bestimmt nachlesen auf Wikipedia oder so.
Ich finde das irgendwie gruselig, weil man kann es doch eigentlich ganz leicht selbst zu Hause herstellen, oder?
Nee, aber du kannst das kaufen, bestimmt im Baumarkt oder so.
Okay, also wenn jemand sieht, der ganz viel Ätznatron kauft, dann werdet schon mal stutzig. Hatten wir nicht schon mal einen Fall, hat der Typ, von der seine Eltern da umgebracht hat, nicht auch Ätznatron benutzt? Nee, der hat Bleiche benutzt, ne?
Ja.
Ist das dasselbe? Nee, das ist
nee, nicht. Nee. Nee, das ist, funktioniert auch ganz anders. Also beim Ätznatron ist halt wirklich so die Keule des Neandertalers, um es zu zersetzen. Da gibt es noch andere Methoden, die ein bisschen mehr sophisticated sind, aber.
Und wenn die Masse dann wird es irgendwann hart? Weil Seife wird ja irgendwie hart.
Nee, du hast, also die Lauge wird ja nicht hart, die ist ja in Wasser gelöst. Es kühlt einfach nur ab.
Aber das Fett, was im Menschen ja drin ist,
ja.
Das sorgt doch dafür.
Was?
Das ist. Zersetzt das auch das Fett?
Ja, ja. Klar, zersetzt alles.
Aber wie wird das dann zur Seife? Wie?
Ich weiß nicht, wie man Seife herstellt. Also ich nehme an, dass du das dann einkochst. Und dann kriegst du halt so eine. Dann bleibt ja, dann kochst ja nur das Wasser ab und dann bleibt ja die ganzen Rückstände bleiben ja zurück. Also aus den Lipiden werden ja Fettsäuren und Glycerin. Glycerin ist ja ein Schmiermittel. Es ist auch so schön, so sehr dickflüssig ölig. Die Fettsäure ist wiederum so ein bisschen, wirkt so emulgatorisch. Also die haben ja so einen langen, man sagt auch lipides Schwänzchen, der ist halt nicht wasserlöslich. Und auf der anderen Seite ist aber wiederum
Tadpole, habe ich gelesen, wird das genannt, dieses Schwänzchen.
Ja, das kann sein, ja. Und auf der anderen Seite ist aber die Säuregruppe, die ist halt wasserlöslich und dadurch kriegst du halt so eine emulgierende Wirkung, die der Seife auch hat. Und dann hast du ja schon zwei gute Bestandteile, um so ein Seifenstück herzustellen.
Hm. Ja, so wird sie es dann wahrscheinlich auch gemacht haben, ne? Gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja.
Dass sie das halt wirklich eingekocht hat.
Ja.
Ja, lecker, lecker, lecker.
Und die Zucker und so, die zersetzt man halt auch ganz gut. Und was hast du noch im Wasser? Das Problem sind halt so ein bisschen die Knochen immer.
Jo.
Weil die halt aus Calciumsalzen bestehen oder halt zumindest aus festen, unlöslichen Bestandteilen, das ist immer so ein bisschen das Problem, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn du da einfach konzentrierte Natronlauge und schön heiß und über Tage das kochst, dass sich auch so ein Knochen zersetzt.
Das stinkt doch wie Sau.
Das schmeckt bestimmt ekelhaft.
Wie riecht Ätznatron?
Das hat keinen Geruch.
Hat keinen Geruch?
Nee.
Okay. Ja, gut, dann hoffe ich, dass du niemals also vom man, Bauhaus
also höchstens halt so ein bisschen salzig, aber so einen direkten
Geruch. So chlorig?
Nee, chlorig nicht.
Ja, dann hoffe ich niemals, dass du vom Baumarkt mit Etznatron nach Hause kommst.
Stimmt gut zum Putzen.
Ja, das war unsere kleine Gruselgeschichte zum Abschluss des Jahres. Raffi, ich habe gehört, Legenden besagen, im neuen Jahr eröffnest du das Ofenkäse-Crimes-Jahr 2023.
Jawohl.
Worauf dürfen sich die ZuhörerInnen denn freuen? Was wirst du liefern?
Das wird nicht verraten.
Okay. Kriegen wir was Gruseliges? Kriegen wir ein Hörspiel?
Nee, also du hast ja jetzt hier schon den historischen Fall gemacht, deswegen wird es bei mir vielleicht eher was aus den letzten Jahren und ich guck mal.
Das wäre mal cool. Du hast, glaube ich, als du einmal eine Geschichte hast du was relativ Altes vorgelesen.
Ich hatte einmal, auch wie du, Jahrhundertwechsel 1920 und dann hatte ich ja die Story von der Christina Skabeck aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise Mitte des Jahrhunderts und dann werden wir jetzt wohl eher mal so gegen Ende des 20. vielleicht auch schon dieses Jahrhunderts gehen.
Bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, mich mal zurückzulehnen und einfach mal zu chillen. Was war denn dein Lieblingsfall aus diesem Jahr?
Ich verliere bei sowas immer komplett den Überblick. Also vielleicht der mir am nächsten gegangen ist, war der letzte.
Ja, das ging vielen Leuten so.
Das sind aber immer die Fälle, die mir am nächsten gehen. Das war schon der zweite direkt, Elaine O'Hara, dann.
Das war aber im vorletzten Jahr.
Das war im vorletzten Jahr, ja. Dann der von Lea damals, Dent.
Mhm.
Das war aber vor allem auch wegen ihrer Geschichte, wie sie das aufbereitet hatte. Und dann sind das immer so diese Missbrauchsfälle, die ich am schlimmsten finde.
Ja, ihr könnt gerne uns mal sagen, welchen Fall ihr in diesem Jahr besonders spannend, gruselig oder ja, der euch sehr mitgenommen hat, beschreiben, dass wir auch so ein bisschen wissen, was euch, ja, weswegen ihr gerne zuhört, was heißt gerne oder was euch interessiert. Das ist ja auch immer schön als Feedback für uns. Wir sagen auf jeden Fall auch Danke nochmal für eure ganz lieben Nachrichten und ich glaube, wir müssen auch noch ein paar, nächstes Jahres 2022 revealen.
Ja, das kommt aber im neuen Jahr, denke ich, oder?
Ja, das stimmt. Das ist jetzt alles ein bisschen nach hinten geschoben worden, weil wir ja krank waren und so. Und deswegen wollen wir da uns noch ein bisschen sammeln und Zeit lassen, auf jeden Fall.
Jawohl.
Raffi, ich habe gehört, du hast halt endlich mal eine Kategorie dabei.
Jawohl. Wir haben ein Overrated, Underrated. Overrated, Underrated.
Ja, okay.
Okay.
Wenn du jetzt mein Overrated von gestern nimmst, schlage ich dir an den Kopf.
Nein, mache ich nicht.
Okay.
Also, wir sind bei Getränken.
Mhm. Ah ja, du nimmst doch mein Overrated von gestern.
Nee.
Nee.
Ich finde Overrated.
Aha.
Ich finde Overrated, ja, Sekt. Pur. Mag ich gar nicht.
Was für Sekt?
Auch Cremon. Mag ich nicht pur.
Die Leute wissen nicht, was Cremon ist, Raphael.
Cremon ist Sekt, also ist Champagner, der aber nicht aus der Champagne kommt.
Ja, also ich kann das verstehen. Auch auf so Hochzeiten, wenn man dann irgendwie um 23:30 in der Sonne den ersten Fürst von Metternich, Rotkäppchen, Assi.
Ja, nee, also.
Dann ist direkt, Alter, da ist direkt Ende. Also für den halben Tag, bumm.
Ich finde, es gibt Champagner, der schmeckt mir gut.
Nee, Champagner ist overrated. Champagner schmeckt.
Finde ich nicht.
Nach säuerlicher, abgestandener Sektpisse.
Finde ich nicht, aber gut.
Aber nur, das findest du das nur, weil es so teuer ist?
Nee, weil es wirklich Champagner gibt, der mir wirklich gut schmeckt, auch pur.
Ich habe noch nie Champagner mit dir getrunken.
Doch, wir haben schon Champagner zusammen getrunken. Letztes Jahr hier, also in der anderen Wohnung.
Champagner? Wir zwei?
Jawohl.
Was denn für Champagner?
Meine Eltern haben mir eine Flasche Champagner zum 30. Geburtstag geschickt. Und die haben wir zusammen getrunken.
Ja gut, das hat mir wahrscheinlich schon geschmeckt. Prosecco, aber auch overrated. Das schmeckt nämlich wie abgestandener Weinsekt.
Kann ich wirklich an drei Fingern abzählen, die Male, die ich Prosecco getrunken
habe. Was ist der Unterschied
hab.
Zwischen Prosecco und Champagner? Kommt aus der Champagne nicht. Und Prosecco kommt aus der Prosektur. Okay, der war nicht lustig. Ja,
okay.
Mein
Overrated. Ah, Moment, aber ich habe ja noch ein Underrated, denn es heißt Overrated, Underrated.
Tu nicht so, als ob du die Kategorien immer perfekt erfüllst. Sorry,
nee,
ich habe PMS, Leute. Raffi muss meine Laune heute ertragen. Ja, go for it.
Underrated.
Aha.
Find ich.
Jo.
Ist Kräutertee mit Gin.
Das hast du auch schon mal erzählt, aber nee, das hast du noch nie erzählt.
Nee, hier noch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bekannt ist, aber das ist eine super Kombi.
Erzähl die Story dazu.
Ich habe einen Kumpel in Hamburg besucht, bin freitags nach dem Labor losgefahren, erst so gegen 6 und wusste, wir gehen abends weg in Hamburg und wollte auf der Fahrt vorglühen und habe mir dann Kräutertee gemacht im Winter, es war im Januar und habe da halt Gin reingemacht und ich war, als ich angekommen bin, richtig strack, also so richtig
besoffen. Ja, wegen den Dämpfen in dem Tee.
Ja, wegen der Dämpfe, definitiv.
Hättest du es auch einfach nur inhalieren können wahrscheinlich.
Ja, es war heftig. So, jetzt dein overrated, underrated Getränke.
Overrated, alles, was mit Craft Beer zu tun hat.
Mikey Boy, I'm sorry.
Erinnert euch an Mike, der mal hier einen Fall vorgetragen hat. Ich würde vorgeschlagen sagen. Und das ist das einzige Craft Beer, was ich gut finde, von Michael Janky Boy aus Jena. Das Cola Bier von ihm ist so geil. Es schmeckt richtig, richtig gut. Also Mike macht wirklich das beste Craft Beer aller Zeiten. Aber diese ganzen Hipster, Mipster, Bipster Craft Beer Laden, weiß ich nicht, Banane, Printen, Mayonnaisen Bier mit einem Thymianzweig drinne und noch eine Katze aus Kreuzberg kurz reingeschifft hat. Nee, also. Und dann dafür 8 Euro. Und dann die Leute in dem in den Rollkragenpullis. Nee. Und dann.
Ist okay jetzt.
Nee, da rege ich mich ja.
So, und underrated?
Underrated. Muss ich kurz überlegen. Almdudler.
Oh, mag ich gar nicht.
Almdudler aus der Glasflasche. Oder auch Fucktee. Fenchel, Anis, Kümmeltee. Der wird richtig underrated die ganze Zeit. Das ist so ein Tee für alle Eventualitäten, ist der. Wenn du krank bist, kannst du den trinken. Wenn du abends auf der Couch liegst, kannst du den trinken. Lady. Das ist richtig schön. Ja, liebe ich Fucktee. Übrigens, Glückwunsch hier an Jess und Brandy, Teekanne-Sponsoring jetzt haben. Wir warten auch immer noch auf La Rougette und dass wir hier so 40 Tonnen Ofenkäse geliefert kriegen. Aber ich denke, das wird nie passieren. Und wenn es passiert, weiß ich auch nicht, wo ich die alle lagern soll. Naja, ich habe auch noch ein Jahresabschlusskategoriechen, was ich jetzt immer mal öfters einführen werde. Einführen. Ich sag dir gleich, warum es lustig ist. Ist eigentlich nicht lustig. Und zwar spielen wir immer eine Runde FUCK. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Mary Kill.
Fuck Mary Kill.
Genau, und jeder kriegt halt eine Kategorie an, zum Beispiel einen Film oder sonst was, und dann muss der andere halt 3 Figuren sagen. Wenn es um Figuren geht, möchte ich immer sagen, wenn jetzt zum Beispiel Harry Potter kommt, sind die Figuren immer als Erwachsene gemeint.
Ja,
weil sonst ist es weird.
Ja.
Weil keiner will 12-jährigen Ronald Weasley fucken, Mary oder killen.
Vielleicht killen.
Okay, gut, dann darfst du mit einer Kategorie anfangen.
Achso, ich sag dir jetzt eine Kategorie und du sagst mir dann 3 Namen.
Das ist korrekt.
Ah, also ich bin so ein bisschen Tennis.
Ja,
fuck,
ja.
Mary, kill, Tennis.
Ja.
Okay. Ah, sag das doch.
Ja, sorry.
Dann hätte ich gern Kategorie.
Du hättest das gern, jetzt kommt's. Das ist ja noch ein bisschen weirder.
Ah, ja, natürlich.
Okay.
Deutsche Poplandschaft.
Okay. Ich nehme Leute, die du überhaupt nicht leiden kannst. Tim Bensko, Mark Forster und Vincent Weiss.
Für mich ist das die gleiche Person. Kannst du mir irgendwie 3 verschiedene Personen geben? Weil die könnte ich jetzt also beliebig durch existieren.
Okay, aber Mark Forster ist dabei.
Okay.
Ray Garvey.
Okay.
Und Nena.
Gott. Kill Nena, safe.
Warum ausgerechnet Nena?
Weil die so eine Schwurblerin ist.
Ah ja, stimmt, okay.
Wahrscheinlich fuck Mark Forster und Mary Ray Garvey.
Ja, okay. Weil du mit Ray Garvey dann noch öfters, du weißt schon, was machen kannst.
Ich finde, das ist einfach so der, das ist ein gestandener Mann.
Jo, Ray Garvey, okay. Also du würdest aber mit Mark Forster vor einmal in die Kiste hüpfen.
Ja, komm. Muss ja. Ist ja
wenn du eine Kappe anhast, ne? Ich such mal ein Bild für euch raus, Leute. Wenn Raphael eine Cappy anhat, ich glaube, die hat noch irgendwo das Bild. Sorry, den Namen müssen wir gleich biepen. Dann siehst du aus wie Mark Forster.
Gut, dann jetzt umgekehrt einmal.
Ja, okay.
Ja, sag mir mal eine Kategorie.
Fiktive Charaktere aus Herr der Ringe. Also nicht die Personen, sondern halt so fiktive Charaktere die bei Herr der Ringe.
Herr der Ringe halt einfach.
Harry Potter meine ich.
Harry Potter.
Aber fiktive Charaktere aus Harry Potter. Aber jetzt nicht so, also keine Person, sondern so, sag ich mal, so wie, weiß ich nicht, was selbst bei Harry Potter nicht echt ist. Verstehst du, was das ich meine? Weiß,
gibt's doch gar nichts.
Hä, doch, zum Beispiel, weiß ich nicht, Dobby der Hauself.
Aber das ist doch echt in Harry Potter. Es gibt's doch in Harry Potter.
Alle nichtmenschlichen Wesen in Harry Potter.
Ah.
Das hätte ich direkt nicht so sagen.
Nichtmenschlichen Wesen, ja, ja gut.
Ist es weird, dass ich mir das als Kategorie wünsche?
Ja.
Ja, aber ich dachte, das ist mal spannend.
Dobby.
Der Hauself. Ich sag das so, weil der Hund von meiner Mama Dobby heißt.
Dobby, dann die, der Typ, der bei Gringotts hinterm Tresen sitzt. Aber aus dem Film, nicht was du dir vorstellst. Und ich nehme noch den kopflosen Nick.
Also kopflose Nick, der Typ von Gringotts und Dobby der Hauself.
Ja.
Kill den Typen von Gringotts. Gringotts, sorry. Fuck den kopflosen Nick. A la Ed Kemper. Oh, Entschuldigung. Und, Entschuldigung, das war böse. Das war echt böse. Und, ja, Mary Dobby natürlich.
Okay.
Dobby bügelt sich die Hände für ein.
Okay.
Ja. Erzählt mal, wen ihr gewählt hättet.
Das war mit Abstand die weirdeste Fuck, Mary Kill-Kategorie, die ich jemals hatte mit ja. dir gerade. Aber
ich finde das cool, dass wir die Kategorien sagen und der andere dann Personen daraus nehmen muss. Das finde ich irgendwie besser.
Okay.
Okay. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Wir werden euch wieder mit schönen Folgen versorgen. Und ich hoffe, ihr feiert alle schön Silvester und wir sagen dann nur noch
Schön. Wow.